Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Neun Uhr und sechs Minuten, DRS à la carte, heute Montagmorgen, am Mikrofon Eva Oertle. Was können wir Ihnen bieten in den folgenden Stunden? Gleich jetzt ein Thema, das uns alle angeht. Was muss man können, um die Differenzen gegenüber Mitmenschen auszuhalten? Kontext mit dem Titel «Die Bösen, das sind die anderen». Wäre das Leben leichter, wenn alle sich so verhielten, wie wir es uns wünschen? Schön im Einklang mit unseren Verhaltensweisen, Sitten und Gebräuchen. Dann müsste man sich nicht fremd fühlen oder einfach nur anders. Und man könnte sich besser verständigen. Das Fremde, ist es nur ein Stachel, auf den wir gut verzichten könnten? Ganz so einfach ist das nicht. Die Angst vor dem Fremden verfolgt uns alle. Manche agieren sie aus, andere tun so, als hätten sie damit kein Problem. Beide Varianten sind gefährlich. Der Zürcher Psychoanalytiker Berthold Rothschild erzählt in der Sendung von Angelika Schett, womit das zu tun hat.
Zuerst mal ist es wichtig, so Berthold Rothschild zu erkennen, dass Differenzen, und damit sind hier die Unterschiede zu anderen Menschen gemeint, dass diese Unterschiede nicht nur als Belastung erfahren werden müssen. Schließlich könne man Differenzen auch gestalten, nur schon mit Blick auf die Kultur und die Welt überhaupt. Im Folgenden sind jedoch jene Differenzen im Mittelpunkt des Nachdenkens, mit denen wir Menschen uns schwer tun.
Ja, das ist nun mal eine Behauptung, die kann man so stehen lassen. Es sei so, dass Menschen durch andere Sitten, Gebräuche, Verhaltensweise, Bilder, Sachen, dass sie belastet seien. Ich weiß nicht, ob diese Behauptung sich rechtfertigen lässt, aber wenn wir jetzt das oder die Menschen ansprechen, die darauf angewiesen sind, immer das Gleiche zu sehen, das Gleiche zu haben und sich im Gleichen zu spiegeln, dann könnte es sein, dass Menschen Schwierigkeiten bekommen, wenn etwas zu anders, eben zu different ist.
Und das habe, so der Psychoanalytiker, mit zwei Dingen zu tun.
Nehmen wir zwei Menschen, die sich ganz fremd sind und die sich wie beschnuppern müssten. Dann könnte ja da, wie das die kleinen Kinder tun, untereinander wiederum ein Interesse bestehen. Auch bei den Katzen kann man das beobachten. Eine Ahnung, dass der andere ja sich noch zuerst als Freund oder Feind erweisen muss. Man kann ja das nicht von Anfang an schon festgestellt haben. Und es besteht immer beim anderen die Möglichkeit, dass der nicht nur ein wohlwollender Spiegel ist, der mich quittiert, sondern er könnte auch eine Projektionsfläche sein, eine Wand also, auf die ich Vorahnungen, Verdächtigungen, Ungutes projiziere, besonders wenn der eben sehr fremd ist oder sich sehr anders verhält oder aus einer Gegend kommt, von der man sagt, sie bedrohe uns und so weiter, dann kann diese Differenz als Belastung empfunden wird. Aber ich glaube schon, dass es neben der kulturellen und der politischen Propaganda ein individueller, innerer Prozess des Menschen ist, der feststellt, ob das andere eigentlich gut gesinnt oder schlecht gesinnt sei.
Also neben den verschiedenen gesellschaftlichen Einflussnahmen auf die Sichtweise gegenüber den anderen, den Fremden, gibt es diesen inneren Prozess, der unabhängig davon stattfindet. Was bringt diesen Prozess überhaupt in Gang, fragte ich nach.
Gehen wir aus vom Normalfall, Gott sei Dank, dass alle fünf Sinne da sind, dann ist ja das andere, das man da erlebt, fremd. Wenn es der eineiige Zwilling ist oder wenn es mein Klonbruder oder meine Klonschwester, kann es schon nicht sein, ihre Klonschwester wäre, dann wäre das nicht mit Überraschungen und mit Unsicherem und mit Unklarem verbunden. Wenn es aber jemand anders ist, dann wissen wir ja nicht, worin besteht die Andersartigkeit, wenn wir nicht nur auf Äußerlichkeiten schauen. Also es gibt mal die Differenz Mann-Frau. Wir wissen, dass die sehr viele verführerische Seiten hat, dann viele argwöhnische, diskriminierende, beherrschende, machtausspielende Seiten. Aber wir reden von einer Differenz, wo eigentlich jedes Individuum muss nicht besonders intelligent oder kultiviert sein, auf eine kleine Forschungsreise geht in der Erkundung des jeweils anderen. Wo gleicht es mir, wo es ist anders als ich? Und wenn es sehr anders ist und ich auf einem schlechten Fundament stehe, dann könnte das andere bedrohlicher wirken, als wenn ich auf einem sicheren Fundament stehe. Und dieses sichere Fundament heißt in der Psychologie eben Identität. Wenn ich mit mir identisch bin, wenn ich weiß, wer ich bin und ich werde gar nicht abgenützt oder verändert durch den anderen, dann kann ich mich dem anderen öffnen. Ich riskiere ja nichts dabei. Ich bin sicher bei mir.
Nur, wer hat denn schon eine gesicherte Identität? Und ist es nicht so, dass man in jeder menschlichen Begegnung immer auch ein bisschen seine Identität zur Verfügung stellt im Austausch mit dem Vis-à-vis? Wir wandeln uns doch bei Begegnungen, entwerfen uns jedes Mal ein wenig anders, je nachdem, mit wem wir es zu tun haben.
Soll man ja auch, sucht man ja auch, man will ja, sagen wir, in den Liebesgeschichten oder in dem Erkunden, in dem Balzen der Menschen, da steht ja etwas drin, dass das andere will, die Differenz will. Aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, man kann ja von beidem ausgehen. Es kann das Fundament gut gesichert sein und je sicherer das Fundament ist, desto offener können die Stockwerke über dem Fundament sein. Wenn aber das Fundament nicht gesichert ist, dann muss in jeder Verrichtung, in jeder Begegnung Sicherheit abgetastet werden, die bei demjenigen, der eine Sicherheit hat in sich, nämlich jetzt nicht die Sicherheit der Schlösser, nicht die Sicherheit der Schlüssel und nicht die Sicherheit der Armeen, sondern die Sicherheit zu wissen, dass ich selber mit mir und mit meinen Nächsten eine Konsistenz habe. Das heißt, dass ich erwarten kann, was für Reaktionen sich bei mir abspielen, ausgelöst werden, wie die anderen reagieren, dann kann ich mir, wie in einem Guckkasten, kann ich die Welt und die anderen Menschen erfahren, ohne dass das schon ein gefährliches Experiment sein soll.
In der eigenen Familie, im vertrauten Rahmen, gibt es diese Sicherheit, wenn alles gut geht. Eine Mitgift, die aber nicht alles abdeckt.
Die Sicherheit einer Mutter mit ihrem Kleinkind ist eigentlich etwas Wunderbares. Natürlich gibt es noch Mütterschulen und es gibt Nachbarinnen und Tanten, die einem belehren. Aber im Grunde genommen gibt es ja zum Beispiel in der Biologie, und nicht nur bei Menschen, gibt es eine Gesetzmäßigkeit, die uns zum Erstaunen bringt und die wir wunderbar finden können, weil da offenbar ein Code vorhanden ist, noch bevor man es gelernt haben kann. Wir reden nicht von dem, sondern wir reden von dem, dass bei vielen Menschen das, was sie mit sich selber haben, wir nennen das die narzisstische Beziehung, die sie zu sich selber haben, dass diese vielleicht im Nahbereich, also dort, wo es in der eigenen Familie ist, eine klare Definition, Umrisse und Konturen hat, dass sie aber zum Beispiel im sozialen Bereich diese nicht einspielen kann, diese Konturen. Oder es kann sein, das ist jetzt die Lage heute, dass in einer Welt, die sich mischt und öffnet und die notgedrungen, ob man jetzt die Grenzen zumacht oder nicht, durchdrungen wird mit dem anderen, dass das schon primär als eine Bedrohung betrachtet wird, noch bevor die Politiker kommen und uns diese Bedrohung aufschwatzen oder austreiben wollen. Dass nämlich diese Art, dass wir plötzlich mit Bereichen zu tun haben, mit menschlichen Formen, menschlichem Verhalten, menschlichen Forderungen, Einforderungen anderer Menschen, Vermutungen von Einforderungen, Vermutungen von Schuld, die bei uns ist, dann wird das Fremde eher ungemütlich, als dass es bereichernd und wunderbar unterhaltsam ist.
Das Fremde kann ungemütlich werden. Für Bertolt Rothschild hat das mit einer Art von Erbsünde zu tun, die er im ökonomischen Bereich verankert. Denn eigentlich seien wir schuldig gegenüber vielen Menschen auf der Welt, weil es ein Gefälle gibt zwischen ihnen und uns. Die anderen können sich nicht als Gleichwertige sehen. Sie haben viel weniger als wir und es entsteht Neid und Zorn auf die Besitzenden. Und das führt unter Umständen dazu.
Ich rede wiederum vom Individuum und nicht von jetzt großen Gruppen. Die Habenden, die haben weniger Sicherheit als diejenigen, die nichts haben. Und weil sie weniger Sicherheit haben, müssen sie diese Sicherheit entweder durch Ausbau ihrer, wenn wir so wollen, globalisierten oder öffnenden Identität verbessern, oder sie müssen sie verbessern durch Abschottung und durch misstrauisches Betrachten der anderen.
Man will sich seinen Besitz nicht verwässern oder verdünnen lassen durch die anderen. Und zu den Habenden, die das nicht wollen, sagt Bertolt Rothschild,
wir wissen das, der Besitzende, der baut elektronische Anlagen um seinen Besitz. Er muss seinen Besitz schützen, weil er vermutet, die anderen würden den sofort wegnehmen. Derjenige, der nichts besitzt, der muss keine Riesenanlagen machen, weil ihm etwas gestohlen werden könnte. Und er kann das rein physisch mit den Ohren und den Händen sichern, was er hat. Also der Besitz, und ich meine es, der geschichtliche, kulturelle, aber auch der materielle Besitz von uns allen hier in der Schweiz, der macht eigentlich, dass dieser Besitz als bedroht empfunden werden kann. Und ich meine jetzt nicht nur das Geldliche oder das Auto, sondern die Sicherheit. Die bisherige Sicherheit, bis die anderen kamen. Die Gesundheit, die bisherige Gesundheit, bis das globalisierte Infekte gab. Den Wohlstand auch wieder in Frage gestellt, wie wir heute wissen. Also die Menschen sind bei uns nicht gesichert, weil sie viel haben und weil sie vielleicht, ich will jetzt das gar nicht politisch auswerten, den anderen etwas schuldig sind. Also gehört zu dieser Art des Suspekts, des Verdachts auf den Fremden etwas, das wir sowohl ökonomisch, aber auch psychologisch als Besitzstandwahrung bezeichnen können.
Ja, aber der Fall gesetzt, in der Schweiz gäbe es beispielsweise nur Schweizer und Schweizerinnen und keine Fremden und wir lebten nicht in einer globalisierten Welt, auch dann gäbe es die Schwierigkeit mit dem anderen. Da geht doch was sehr viel tiefer.
Da gibt es ein psychologisches Problem. Also Problem ist das eigentlich, eine psychologische Natur des Menschen, dass der Mensch nämlich erfährt, das hat uns die Psychoanalyse und Sigmund Freud beschrieben und gezeigt, dass eben der Mensch und sein Mitmensch nicht nur auf Harmonie, Liebe und Fortpflanzung aus sind, sondern dass die Menschen einander im Weg sind, dass die Menschen einander Feind sein können. In der Geschichte schon früh die Brüder, die Feind Kain und Abel, die feindlichen Brüder, die Zerwürfnisse in den Familien, die verlorenen Söhne, die Rückkehr der verlorenen Söhne, die verstoßenen Töchter. Das ist ja ein ganzes furchtbares Panorama, wo noch keine Politik und Internationalität stattgefunden hat. Also der Mensch hat eine Spannung zum anderen Menschen. Er hat diese Spannung wieder männlich, weiblich, generationsmäßig, Väter, Söhne, Mütter, Töchter und so weiter. Es besteht da schon eigentlich eine vibrierende Situation zwischen den Menschen, die nicht nur von Liebe geprägt ist.
Gibt es denn keine Zeit und keine menschliche Beziehung, die von Liebe getragen, harmonisch, schön ist und bleibt? Doch, meint der Psychoanalytiker, schränkt aber gleich ein.
Vielleicht in den ersten Monaten, wo alles nur aus Nahrung und Schlaf besteht, aber nicht einmal das Freud sagt irgendwo an einer Stelle, die noch heute sehr diskutiert wird, was sie gemeint hat. Er meint, der Hass bestehe vor der Liebe. Der Hass sei älter als die Liebe, sagt er. Was meint er wohl damit? Er meint damit, dass erstens einmal der Hass und die Liebe in der ersten Phase, wo der Mensch sich und die anderen kennenlernt, gar nicht so unterschieden werden kann. Die Mutter, die verlustig gehen könnte, die auch weggeht, ist ja auch eine Feindin. Das ist ja nicht nur die große Freundin, die einem abhanden kommt, die mich teilen will mit meinen Geschwistern. Das ist ja keineswegs nur meine Freundin, das ist auch eine, die mich ausspielt. Empfindet das Kind mit den anderen. Also das Kind erlebt schon früh und besonders, wenn es dann andere Kinder sieht, dass diese Welt keineswegs nur darauf aus ist, mich glücklich zu machen. Man will mir die Sachen wegnehmen, man will mir die Geltung wegnehmen, man will mich nicht beachten, ich muss um meine Beachtung kämpfen. Es ist schon von ganz früh auf ein Struggle, dass der Mensch überhaupt sei, dass er bei sich sei und bei den anderen sei. Also das erstaunt uns ja nicht.
Erstaunt uns nicht, und doch wollen wir es häufig nicht wahrhaben. Selbst in einer wohlbehüteten Kindheit, in einer sicheren Gesellschaft, geht es nicht ohne Feindschaft, Neid und Ärger, was nicht nur schlecht sein muss.
Können das sogar gestalten. Ich meine, jeder, der eine gute Beziehung zu seiner Partnerin, zu seinem Partner hat, der weiß, was das für ein verzweifelter Hühnerkampf ist. An gewissen Tagen, man ist froh, dass man sich hat, aber diese Nähe, die man zum anderen hat, die kann ja zu schrecklichen Verzweiflungen führen und bis zum Ende der Toleranz führen. Also dort sehen wir es ja, und diejenigen, die nur immer Harmonie haben, da kann man sagen, ja, die sind nicht genug weit gegangen in ihrer Risikobereitschaft, einem anderen Menschen Mensch zu sein oder einen anderen als Mensch für sich mit zu adoptieren. Also ich glaube, die Religion, die Gesellschaft, die Kultur hat natürlich ein Interesse, dass die Menschen zufrieden sind. Weil wenn die Menschen zufrieden sind, lauter lachende Gesichter, lauter zufriedene Menschen, das ist auch eine Garantie für ein friedliches Zusammenleben, aber auch für den Wohlstand, auch für eine vielleicht langweilige, aber gesicherte Situation Jahr ein, Jahr aus.
Nur langweilige Harmonie hin oder her. Es ist anstrengend, strapaziös, sich vom anderen abzugrenzen, vor ihm zu bestehen, seinen Neid und andere ungute Gefühle auszuhalten, die ich ihm ja auch entgegenbringe, und dabei noch die eigenen zerstörerischen Triebe im Zaum zu halten. Sind wir doch so von außen her permanent von harmonischen Bemühungen umgucht?
Also, dass man lieber diese Harmonie, muss man ja nur in der Werbung schauen, nicht mehr in der Pädagogik. Dort, glaube ich, hat man Fortschritte gemacht und hat den Kindern gezeigt, es gibt im Leben zu bestehen. Nicht nur im Sinne, dass alles gut geht, sondern auch zu bestehen, wenn es nicht so gut geht. Da hat man Fortschritte gemacht. Und das ist auch gewollt. Und das zeigt ja, dass da ein Nachholbedarf ist, der zur Einsicht geführt hat, die Kinder müssen zum Beispiel streiten lernen, ohne sich umzubringen, ohne sich zu ächten.
Wir sind nicht immer gleich feindlich gesinnt. Es sieht so aus, als seien Differenzen viel weniger spürbar und belastend, wenn alles gut geht und keine wesentlichen Bedrohungen zu erwarten sind. Kippt das jedoch in eine Krisensituation, dann scheinen diese abgründigen Hassgefühle, von denen die Rede war, wieder aufzubrechen.
Es kann auch zum Gegenteil führen. Es kann, wenn Sie so wollen, zur Militärmusik führen, die im Schritt und Tritt das eigene vertritt und in diesem Gefühl des Zusammengehörens jetzt innerhalb einer nationalen Konnotation, einer klaren Identität, die umrissen ist, sei es nun als Nation oder sei es nun als Kaste oder irgendetwas, oder schunkeln. Es gibt Dinge, wo man sieht, dass die Menschen eine Urerinnerung haben an diesen Gleichschritt. Ich würde das nicht zu sehr runtermachen oder als etwas von den anderen. Das liegt auch in allen Menschen drin, nur da braucht es keinen Nachholunterricht dafür. Wo man den Nachholunterricht geben muss, ist dort, wo es gilt, Differenzen auszuhalten und zu gestalten.
Was meint der Psychoanalytiker nun genau mit dem Gestalten von Differenzen? Das würde ja heißen, dass man sie nicht nur zähneknirschend ertragen müsste, sondern sogar etwas aus ihnen machen könnte.
Ja, gewiss, aber das ist die Neugier zum Beispiel, ist etwas, das sich wendet demjenigen, was ich nicht kenne, sonst brauche ich keine Neugier. Wenn ich das schon kenne, ich glaube, dass der Mensch so ausgestattet ist mit seinen Sinnen erstens, aber auch kulturell oder wie er akkulturiert wird. Stellen Sie sich vor, in den Ferien suchen wir ja nicht, sagen, das Fremde könnte interessant sein, das könnte bereichernd sein. Es könnte sogar, wenn Sie so wollen, in der Evolution durch die Mischung, durch die Exogamie, durch die vermehrte Mischung des Fremdes, könnte es neue Varianten erzeugen. Also es ist nicht so, dass das nicht auch gespürt wird von den Menschen, dass da ein großer Reichtum drin liegt. Nur ist das bedrohlich immer dann, wenn der Mensch zu wenig oder Gruppen von Menschen zu wenig bei sich sind oder sich ihre Identität an Merkmale wie Nation und Fahnen und Zugehörigkeit delegieren.
Bertolt Rothschild geht es um den gut verwerteten Begriff der Identität. Dabei denkt er an Menschen, die mit sich selbst, ihren Schatten und Lichtseiten zurechtzukommen versuchen und auch ein Bewusstsein davon haben. Was wäre dann unter einer schlecht verwerteten Identität zu verstehen?
Der Hass, das ist ein anderer Identitätsbegriff, das ist der zugeschriebene, der auszuweisende, das ist nicht derselbe Identitätsbegriff.
Die gut verwertete Identität hat also nichts mit dem Pass zu tun, so Bertolt Rothschild. Wir wissen, dass wir gerade im Unterschied zu anderen auch etwas über uns erfahren können. Hieße das, dass die gute Sicherheit in der eigenen Identität genährt werden könnte durch die Erfahrung von Differenz? Dabei würde Folgendes gelten.
Da braucht es eine bestimmte Öffnung, es braucht die Neugier und es braucht auch, das muss man auch gestehen, eine gewisse Risikobereitschaft. Man könnte ja ausgelacht werden oder man könnte die anderen im falschen Moment auslachen, sich falsch verhalten, man könnte in ein Fettnäpfchen treten. Also das Spiel mit den Differenzen, wenn es denn wirklich als solches gelten soll, hat ein gewisses Risiko, nämlich dass es misslingen kann. Und dass ich mich wieder wie die Schnecke ins Schneckenhaus zurückziehen muss, weil es nicht gelungen ist. Ich will das nicht so leicht. Das ist etwas, das, ich glaube, nach wie vor, wie so vieles, wie es in den ersten 5 bis 10 Jahren stattfindet und gelehrt wird, was das andere ist und wie man sich dem annähert und wie man die Differenzen aushält, ja, wie man sogar Konflikte gestalten kann, das nützt später ja.
Im Gegenzug, wenn von Anfang an die Gleichmacherei das Sagen hätte, dann gäbe es im späteren Leben Schwierigkeiten. Denn Migration wird es geben und gesellschaftliche Durchmischung auch. Und das bedeutet...
Es gibt eigentlich gar kein anderes Rezept, als dass man sich möglichst vielseitig anpassungsfähig macht. Unter Anpassung nicht verstanden, jetzt untertauchen in der Tarnung, sondern unter Anpassung verstanden im Sinn von die neuen Situationen aufsuchen und sich darin eichen und sich darin entwickeln.
Und wenn ich das nicht kann, wenn ich die anderen nicht ertrage, sie mich provozieren in ihrer Andersartigkeit und ich sie einfach weghaben möchte?
Ja, sicher, aber das hat schon damit zu tun, dass ich die anderen Menschen fürchte, weil ich deren Urteil fürchte, weil ich deren Blick fürchte, weil ich mich selber wie ihnen nicht zumuten will. Also das sind ja dann werde ich gehemmt, dann verstecke ich mich, dann will ich lieber nicht mich zeigen. Ich kann dann zwar immer noch diejenigen, die da sich dauernd zeigen, bewundern und mich mit denen in der Fantasie identifizieren, mit all den Schönen und Reichen, aber es gibt ja sehr viele Menschen, ich glaube bei uns in der Schweiz ist das auch durch eine bestimmte Zurückhaltung, durch dieses nicht auffallen dürfen, durch ja nie aus der Reihe treten dürfen, ist das noch schon noch verstärkt, dass damit auch eine bestimmte Angst vor dem anderen zu Recht geschürt wird, weil was sieht denn der andere, wenn er mich sieht? Sieht er etwas Angenehmes oder nicht? Sieht er etwas Schönes, muss nicht mal schön, sieht er etwas, was vertretenswert ist oder sieht er das nicht? Wenn ich das Gefühl nicht habe, dann werde ich mich lieber verkriechen oder Tarnfarben anlegen.
Das ist ja eine interessante Wendung. Menschen ziehen sich zurück, meiden den Kontakt mit den anderen, weil sie sich nicht reizvoll genug finden. Das leuchtet nicht ohne weiteres ein.
Das ist bei vielen Menschen sicher so. Also man muss es nicht mit Reiz und mit Schönheit. Derjenige oder diejenige, die nicht sicher ist in der Gruppe mit anderen, mit Neuen, mit Fremden, wird sich notgedrungen zurückziehen und wird dann auch jemand sein, wahrscheinlich, weil ja nicht alle Eigenschaften dann nur schwach sind, der das auch noch verschönert und der sagt, das ist das einzig Richtige, das ist vielleicht das Auserwählte sogar und alles andere fällt ab dazu. Also das ist dann so quasi das Königsein in der eigenen Festung. Das ist dann eine Gegenbewegung zu diesem vielleicht weder König noch Prinz, sondern einfach jemanden zu sein in der offenen Masse.
Sobald man auf der Welt ist, also als ganz kleines Kind, muss man erfahren, dass man nicht einmal die Mutter immer auf seiner Seite hat. Sie lässt einen schon mal allein, ist nicht immer schnell genug da, wenn man sie braucht, wendet sich anderen Menschen zu, den Geschwistern, dem Vater. Also ist schon von Anbeginn die Nächste, die Mutter, nicht nur die Liebende, sondern ihrerseits bereits schon ein bisschen auf der feindlichen Spur.
Das ist schon so. Wissen Sie, es ist ein von der Natur, aber auch von der menschlichen Entwicklung gestaltetes Spiel, das immer wie das Herz Systole und Diastole macht, ist das von Nähe, Annäherung, den anderen suchen, aber gleichzeitig dann wieder zurückweichen und vom anderen sich abwenden. Das ist wie ein Spiel, das geht ein Leben lang, ist das so. Und es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir in Not sind oder unter Druck sind, dass wir dann lieber uns mit Gleichen umgeben. Da können wir nicht noch die brauchen, die uns da dauernd in andere sagen, du hättest halt sollen oder das tut man doch nicht. Wir wollen dann applaudiert werden für das, was wir machen, was wir aushalten, was wir erdulden. Und das gibt dann den Zusammenschluss, oder? Das gibt den Zusammenschluss, der Sigmund Freud bringt irgendwo ein wunderbares Beispiel von diesem Hin und Her. Er erzählt die Geschichte von den Stachelschweinen, die frieren und rücken sie näher zusammen, damit sie wärmer bekommen. Aber wenn sie zu nahe zusammenkommen, stechen sie sich, dann rücken sie wieder auseinander. Also einmal sucht man den Nachbarn oder das Nachbarstachelschwein und einmal, kaum ist man zu nah, muss man ihm wieder ausweichen. Und ich glaube, dieses Spiel passiert dauernd. Dort, wo feste Partnerschaften oder Familien sind, dort hat das Spiel, wenn Sie so wollen, einen Gestaltungsraum. Also da kann auch mal großer Krach sein, aber es kommt wieder zusammen. In anderen Bereichen ist ein großer Krach vielleicht ganz gefährlich. Ja, kostet vielleicht die Stelle oder kostet sonst irgendwas, die Wohnung. Es kostet Sicherheit, oder? Aber die Sicherheit, die sich nur darauf beruht, dass sie das Gleiche aufsucht, Das ist eine Sicherheit, die ist auf tönernen Füßen, weil sie den Strapazen, die die Welt einfach an die Menschen heranträgt, nicht gewachsen ist.
Also haben die Schwierigkeiten, Differenzen auszuhalten, damit zu tun, dass wir uns von unserem Sicherheitsbedürfnis allzu oft korrumpieren lassen?
Wir werden korrumpiert, wir werden aber auch real bedroht. Jeder Mensch kann Geschichten erzählen, wo das andere, das Fremde tatsächlich zur Bedrohung wurde. Und jeder erzählt dann die Geschichte vom Überfall in der Metro, in der Subway oder so. Also es werden ja auch die Sachen kolportiert, die warnen auch das Kind. Nimm ja keine Bonbons vom Fremden. Das hat ja Sinn, dass man das sagt. Aber wenn das dann das Einzige bleibt, was der Fremde darstellt, nämlich die Bedrohung des Verführers oder gar des Pädophilen, dann kann daraus nichts mehr werden später. Also es ist wieder mal diese Art von Dialektik zwischen Sicherheit und Neugier, zwischen eigenem und Fremdem, zwischen anderem und dem eigenen, dem Sicheren und dem Unsicheren, die macht eigentlich das pulsierende Leben aus. Und damit kommen die Menschen, wenn sie nicht propagandistisch kaputt gemacht werden oder verführt werden, kommen sie eigentlich im kleinen Bereich recht gut zu schlagen. Natürlich gibt es die Geschichten von Feindschaften auf dem Dorfe, aber die sind ja nur deshalb so interessant, weil sie die Ausnahme gegenüber der langweiligen Harmonie, die sonst in diesen Gemeinschaften darstellen.
Nun klang das wahrscheinlich die ganze Zeit für manche Ohren allzu pessimistisch. Schließlich gibt es nicht wenige Veranstaltungen und Bemühungen, auf wohlwollende und positiv getönte Weise mit den anderen, den Fremden, in Kontakt zu kommen und Menschen sich dort öffnen, wo sie sich öffnen wollen. Dagegen lässt sich nichts sagen. Nur, es reicht nicht. Der Dramatiker Heiner Müller sagte einmal sinngemäß, dass man die Barbarei verewige, wenn man sie wegzulügen versuche. In diesem Sinn rät Bertolt Rothschild zur Vorsicht und verweist zum Schluss nochmal eindringlich auf die menschliche Natur, zu der die Angst vor der Vermischung mit den Fremden gehört, wo immer wir sie auch antreffen.
Die Mischung, und da könnte man jetzt noch ausholen, die Mischung ist etwas, was traditionell mit Infektionen und Dreck betrachtet wird. Also Mischung mit dem Fremden, das bedroht auch, weil man ja nicht weiß, wie sauber oder wie sanitär die anderen sind. Man könnte sich anstecken, man muss scharig aufpassen und das Essen könnte nicht gut sein. Also im Hinterkopf sind da auch bei sehr geselligen und offenen Menschen, wenn sie dann mal richtig in der Fremde sind und aus den Garküchen in Marokko oder in Bolivien essen müssen, da kommen dann schon ganz, ganz urtriebhafte Gefühle, die man vielleicht überwinden kann, aber die doch zeigen, dass da etwas in uns eingebaut ist, das Misstrauen auch ein Teil der menschlichen Natur ist und die Bedrohung durch den anderen, durch das Fremde, ein Teil der menschlichen Natur ist. Lieber sagen wir das so und lernen damit umzugehen, als zu behaupten, es sei nicht so und man hat nie einen Umgang damit.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.